Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 137. Episode mit Nikolas und Jan. Hallo Nikolas.
Guten Abend, Jan.
Ja, guten Morgen, Nikolas. Ja, vor 2 Wochen haben wir in einem Raum in Berlin uns gegenüber gesessen und die neuen iPhones besprochen. Und heute bist du auf Hawaii, in Hawaii. Es gibt ja nicht dieses eine Hawaii. Und ich bin in Berlin, denn du bist auf dem Qualcomm Snapdragon Summit. Und darüber wollen wir heute reden. Ich habe mich vorhin wieder gefragt, wenn man so mal nachgoogelt, wie weit es ist, sind es knapp 12.000 Kilometer. Aber das ist die Flugroute, oder? Das müsste doch so richtig um die Erde rum noch eine Ecke weiter weg sein. Du bist auf jeden Fall 12 Stunden hinter mir.
Ja. Also in Kilometern kann ich dir nicht sagen, aber in Reisezeit irgendwie so 30 Stunden.
Ja, gut. Aber du bist ja schon am Wochenende gut da angekommen. Das ist ja ein alljährliches Event, was Qualcomm da veranstaltet, denn ich hatte ja, hatten wir neulich drüber gesprochen? Nein, ich glaube, das war mit Fabian, wo es darum ging, welche Firmen denn probieren, auch wenn man ihre Produkte nicht direkt kaufen kann, auch für die eigenen Produkte, die in anderen Produkten drin sind, zu werben, weil es sich durchaus auszahlen könnte, dass zum Beispiel Samsung-Kunden sich ärgern, wenn sie in Europa den Exynos kriegen müssen und auch lieber den Snapdragon wollen und möglicherweise man dann Samsung mit Hinweis auf das Feedback der Kunden in Europa bearbeiten kann, dass sie mehr Snapdragon-SoCs kaufen. Mhm. Und so sehe ich das zumindest so ein bisschen. Ne? Also sie sind da ja sehr offen und haben immer dieses Riesen-Event, auf dem dieses Jahr auch eine ganze Menge vorgestellt wurde. Und du hast dir da schon viel reingezogen. Als wir uns bei dir gestern Abend, bei mir heute früh kurz geschlossen haben, wann wir sprechen, da dachte ich ja auch schon, heute wäre bei dir schon Freitag, dabei ist bei dir doch heute jetzt erst Donnerstag, wie bei mir ist jetzt noch
Donnerstag früh.
Bei mir ist Donnerstagabend, genau. Deswegen nehmen wir auch heute mal ein bisschen später auf diesen Podcast. Auf jeden Fall hast du ja heute auch noch ein paar Sessions vor dir, weil es wirklich eine Menge Veranstaltungen dann gibt da vor Ort und wir haben nicht so viel Zeit, aber die großen Ankündigungen sind schon durch und mit wem sollte ich mich da besser drüber unterhalten als mit dir? Denn Qualcomm hat das Event genutzt, um alles neu zu machen. Vielleicht nicht, weil sie haben ja noch ein bisschen was anderes als den großen Top-Smartphone-Chip. Den jetzt musst du mir helfen und vielleicht steigen wir damit genau ein.
Ja, also, also sie haben ja schon diese One Technology Roadmap, nennen sie das. Also sie wollen eine Mikroarchitektur-Roadmap in verschiedene Produktkategorien ausrollen.
Ja.
Und wir sind jetzt halt bei der CPU-Seite bei Orion 3 angekommen, also der dritten Generation eigens entwickelter ARM-kompatibler CPU-Kerne. Ja. Und die wiederum bringen sie jetzt im Snapdragon 8 Elite Gen 5 für Smartphones und im Snapdragon X2 Elite bzw. X2 Elite Extreme für Notebooks und PCs mit Windows für ARM zum Einsatz.
Ja.
Die Smartphone-Chips werden jetzt schon in den kommenden Tagen in Geräten vorgestellt. Also Xiaomi mit der 17er-Serie sind ja jetzt schon in China die ersten gewesen. Und bei den Notebooks muss man sich noch ein bisschen aufs erste Halbjahr 26 gedulden. Da hat man aber zumindest Asus als einen der ersten Unterstützer angekündigt. Mhm.
Genau, und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Also Orion, das ist die CPU-Architektur, die sie sich ja mit Nuvia eingekauft haben. Die
2021,
das genau. Wiederum ein Startup ist, wo ein Ex-Apple-Chef entwickelt.
Da sind auf jeden Fall mal 3 Ex-Apple-Ingenieure mit involviert gewesen in der Startup-Gründung. Und vor allem halt in erster Linie der Gerard Williams, der bei Apple das 64-Bit-Kapitel sozusagen aufgeschlagen hat, damals mit dem iPhone 5S, mit dem A7-Chip. Und der hat dann auch bis 2019 alle großen Designs, also CPU-Designs bei Apple entwickelt.
M1,
und
ne?
Seine Abschlussentwicklung waren dann die großen Firestorm-Kerne im M1, M1 Pro, M1 Max. Und danach hat er dann Apple verlassen und Nuvia gegründet. Das war ein Startup für ARM-basierte Server-CPUs und das hat sich dann Qualcomm 2021 einverleibt und mittlerweile die dritte Generation für deren Snapdragon Chips
genau, weil
darauf basiert.
Man dachte ja am Anfang immer, die würden da jetzt nur Server-CPUs mitbringen, was bis heute noch nicht passiert ist, aber ja immer noch kommen soll. Aber letztendlich gaben dann diese Orion-Kerne ja den Auftakt letzten Sommer, Juni 2024, in diesen Snapdragon X Elite ARM Notebook SoCs. Notebook. Kamen dann ja. Schon ins.
Also das war der Release, angekündigt wurden sie schon früher, aber zu Computex 24, im Sommer 24, kamen dann tatsächlich die ersten Endkundenprodukte auf
und
den Markt.
Damit. Dann, also das, was ja jetzt noch nicht so richtig durchgestartet ist, ARM Windows Notebooks mit Copilot Plus auf Snapdragon X Basis, dann kam aber vor genau einem Jahr, mehr oder weniger, kam dann die zweite Generation dieser Architektur schon im Snapdragon 8 Elite, Elite 8? Ach, Elite.
Also das war dann, also Orion 1 war quasi ein bisschen so ein Redesign von den Kernen, von den Phoenix, also Phoenix-Kernen, die Nuvia damals noch entwickelt hatte. Und die hat man dann in Notebooks gepackt und dann hat man für Smartphones mit Orion 2 eine neue Mikroarchitektur entwickelt. Die war dann allerdings auch nur in Smartphones, da gab es dann keine darauf basierenden Notebook-Chips. Und die große Sache jetzt auch so ein bisschen zum Snapdragon Summit dieses Jahr ist, dass sie halt mit Orion 3 eine Mikroarchitektur entwickelt haben, die halt erstmals parallel für Smartphones und Notebooks angekündigt wurde. Und dass sie da halt einfach nicht mehr zweigleisig fahren müssen. Und das wollen sie auch in Zukunft so fortsetzen. Und nur, dass halt die Notebook-Chips jetzt noch ein bisschen bei der Markteinführung brauchen, weil halt auch die Partner noch ein bisschen brauchen.
Und ein Thema haben sie dann ja schon im Vorfeld vor ein paar Wochen abgeräumt. Das war ja die Sache mit dieser Namensgebung. Ich stolper drüber, du anscheinend nicht mehr. Du bist da jetzt geschult genug wahrscheinlich. Es ist ja der Snapdragon 8 Elite Gen 5, obwohl es ja eigentlich erst ein Elite gab, nämlich den letztes Jahr mit den Second Gen Orion.
Der hieß auch nicht Gen
5. Nee, genau, das war ja die erste Generation Elite, aber dann hat man sich dieses Jahr darauf besonnen, dass es ja vor dem 8 Elite schon den 8 Gen 1, Gen 2 und Gen 3 gab, damit ja der 8 Elite eigentlich Gen 4 war und dann nennt man den 8 Elite 2 halt so Gen 5. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Vielleicht ärgert man sich nachträglich, dass man die Dinger nicht von Anfang an 8 Elite genannt hat. Da fehlte vielleicht ein bisschen weil 8 und 7 sind ja die kleineren SoCs, irgendwie fehlt so das brachiale Suffix.
Ich glaube, das Problem haben alle großen Hersteller so ein bisschen. Und ich meine, bei dem Notebook-Chip, also Elite war ja immer so, dass mehr geht nicht quasi bei Qualcomm. Und jetzt gibt es da ja auch einen Elite Extreme. Also man ist da dann schnell wieder in der Sackgasse, wo man sich neue Namen überlegen muss. Und da sind wir jetzt schon nach
im Notebook in der zweiten Generation. Ja, aber es liest sich halt schon echt schnell, ne? Also Snapdragon X2 Elite Extreme klingt gewaltig. Genau. Ach komm, dann lass uns doch mit dem direkt anfangen, auch wenn der noch ein bisschen auf sich warten lässt. Du hast schon gesagt, Anfang 26. Nee, erstes Anfang oder erstes Halbjahr
26? Erstes Halbjahr 26.
Also kannst wirklich auch.
Also ich denke mal, zu CES werden wir vielleicht die ersten Geräte angeteasert bekommen und dann vielleicht so um Ostern rum, aber vielleicht auch bei dem einen oder anderen OEM dann doch wieder erst zu Computex 26. Also das kann sich je nach Unternehmen noch ein bisschen ziehen.
Gut, und sind dann wieder Windows on ARM-Geräte, natürlich. Und das haben wir jetzt ja anderthalb Jahre hinter uns, knapp. Na, noch nicht mal. Ein gutes Jahr ist es ja eigentlich erst her. Und mal gucken. Ja. Also ich glaube, es hat auch rückwirkend, da stimmst du mir wahrscheinlich überein, nicht daran gelegen, dass die Kuh nicht abgehoben hat, weil die Snapdragon-Plattform nicht fähig genug gewesen ist, sondern irgendwie dann doch wieder Windows gewesen, oder?
Also Windows kam ja nicht so richtig in Gang. Also man muss ja auch sagen, dass das also durchaus auch an Microsoft lag. Beziehungsweise ist es halt auch nicht so einfach im Handel dann auch so diese x86 Intel-Macht so zu durchbrechen. Und ich meine, daran scheitert ja sogar ein AMD. Und die haben ja jetzt x86 und Windows und keine Kompatibilitätsprobleme. Aber es ist schon ein immer noch von Intel dominierter Markt, auch wenn die aktuell so ein bisschen am Struggeln sind mit ihren Produkten, aber was halt sich über Jahrzehnte etabliert hat, kann man halt nicht mit einem Mal so wieder wegfegen, sage ich mal.
Also hat sich Qualcomm jetzt gesagt, was wir machen können, ist eine krassere Hardware zu bringen. Und die nennen wir auch Elite Extreme. Und ja, dann muss am Ende auch wieder die Software und der Markt sich bewegen. Aber da haben sie ja schon noch mal einen draufgelegt, oder? Also
ja, also den X2 gibt es ja jetzt als Elite und dann dieses, sag mal, Sondermodell Xtreme nochmal, wobei, es, also das ist ja eine Einzel-SKU und von dem regulären X2 Elite gibt es halt zwei SKUs und ja, also das Basismodell hat auch wieder 12 Kerne, so wie man es auch vom bisherigen Elite kennt und ich denke mal auch, dass dieses Produkt für, ich sag mal so, diese Gerätekategorie, vielleicht passiv gekühltes MacBook Air, nur halt mit Windows sozusagen, dann schon sehr interessant werden könnte. Und ja, sie stellen sich halt dann wieder über die einfach die Leistung pro Watt da in den Vordergrund und sehen sich da halt von den Zahlen, die sie selbst veröffentlicht haben, also wir selbst, also als Redaktion konnten das jetzt noch nicht verifizieren, sehen sich da halt einfach massiv überlegen mit Leistung pro Watt und dann auch, wie viel mehr Power die Konkurrenz dann für maximale Performance dann doch aufbringen muss. Mhm. Gerade für diese Peak-Performance ja, reden sie ja dann vom anderthalb, also vom zweieinhalbfachen des Energiebedarfs.
Nun muss man,
Intel versus
Qualcomm. Nun muss man sagen, dass Qualcomm das auch immer gut darstellen kann, ne? Also da muss man dann wirklich auch wieder gucken. Ich weiß, dass es am Anfang bei der ersten Generation allein schon ein Problem war zu verstehen, von wie viel Watt da jetzt gesprochen wird. Und ich glaube, bis heute kann man das ja auch nicht auslesen aus den SoCs. Sie haben, ich habe mir das auch angeguckt, was du da abfotografiert hast zur Präsentation. Da sind ja schon Wattskalen auf diesen Darstellungen dran. Aber ja, also sie sagen, sie sind bei ISO Power, also identischer Power, weit vorne. Und um das zu erreichen, was sie schaffen können, müssen die Konkurrenten deutlich mehr Leistung aufnehmen.
Ja. Also das ist ja auch eine Sache, die mit der ersten Generation schon so gegeben war. Das konnte man ja dann doch auch sehen und die Laufzeiten waren ja auch sehr gut schon von den X-Elite-Notebooks. Mhm. Es hat eigentlich vorher nicht an Leistung gemangelt, wie du schon angesprochen hast, aber jetzt setzt man halt einfach trotzdem noch mit noch einfach mal mehr Leistung, legt man einfach nach. Und will halt trotzdem aber immer noch mit dem Energiebedarf runtergegangen sein und halt x86 damit weit überlegen sein. Ja, ich meine, allgemein ist das ja auch in anderen Bereichen, also jetzt abgesehen von der neuen CPU, haben sie jetzt auch eine doppelt so starke GPU oder teilweise auch 2,3 mal so stark. Und sie gehen jetzt auch in anderen Bereichen mit noch schnellerem RAM und sie haben PCIe 5.0 jetzt auch drin mit mehreren Lanes. Und also überall sind sie einfach jetzt moderne, auch bei Video-Encoding, Decoding können sie jetzt 8K und mehrere Streams und also
ist schon erwachsener,
das ist jetzt nicht nur eine CPU-Geschichte, sondern ist die ganze Plattform ist ja jetzt deutlich einen Schritt nach vorne gegangen nochmal, dass man halt auch muss man ja dann auch mindestens gleichziehen mit dem, was dann der Wettbewerb so hat.
Ja, eine Sache, über die ich noch gestolpert bin in deinen Berichten, natürlich auch die NPU jetzt mit 80 statt 45 TOPS, wo der Claim dann ist, man könnte mehrere Copilot-Plus-Tasks parallel ausführen. Das ist natürlich wieder genau so ein Punkt, wo man kurz innegeht und sich sagt, ja gut, aber wer will das oder macht das überhaupt aktuell? Mhm. Ne? Wo man wieder sieht, so ja, die Hardware, die ist echt fähig und auch deutlich fähiger, als sie gewesen ist, höchstwahrscheinlich. Aber ja, es muss halt zusammen mit der Software gehen. Thema Effizienz, klar, weiterhin TSMC als Partner, also Intel fertigt nicht für Qualcomm.
N3P wurde uns auch nochmal in der Q&A-Runde jetzt bestätigt, also dritte Generation 3 Nanometer, genauso wie bei Apple A19 und MediaTek 9500, also Cutting Edge quasi.
Weil 2 Nanometer ja noch nicht fertig
ist. Für beide Plattformen.
Ja. Dann, du hast schon gesagt, der Elite ist das, was, ich glaube, beim Vorgänger gab es ja 4 verschiedene Ausbaustufen, ne, die sich so ein bisschen, die haben sich an den Boost-Taktraten unterschieden.
Genau.
Jetzt gibt es 2 von dem Elite, die sich auch wieder in den Dual-Core-Boost-Taktraten und Multicore-Taktraten ein bisschen unterscheiden. Und auch im Speicher, also im Cache, ne? Also das ist schon.
Ja, und auch dann doch auch bei den Kernen. Also der große
Elite ich seh's schon.
Ist ja auch schon. Und
Der große Elite ist ja eigentlich eher ein kleiner Elite Extreme, wolltest du gerade sagen.
Ja, stimmt auch wieder so. Aber das 18-Kern, also generell die Konfiguration mit 18-Kern, ist dann halt auch schon, denke ich mal, was man so ein bisschen vielleicht in sowas wie einem, ja, großen NUC sozusagen, denke ich mal, sehen wird. Sie haben den jetzt die 18, also wir konnten uns mit ein paar Notebooks schon beschäftigen. Das ist allerdings noch bis Anfang nächster Woche unter Embargo. Mhm. Und das haben sie, was ich aber sagen kann, ist, dass sie das alles in so 16 Zoll Referenzgeräten gezeigt haben, also schon in großen Notebooks, das 18-Kern-Modell. Mhm. Das ist, glaube ich, nichts für so 13 Zoll, 1 Kilo Notebook-Klasse, für so das nächste, das nächste. ZenBook wird damit jetzt nicht
kommen. Ja, und das ist ja, also ich hatte es schon angesprochen, sie zeigen zwar auf ihren Vergleichsfolien mit der Konkurrenz schon Wattskalen, aber wenn es dann mal konkret hier um die verschiedenen Ausbaustufen geht, steht ja da auch wieder nicht. Und wir wissen auch, bei AMD und Intel also bedeutet das jetzt nicht unbedingt immer, dass die so viel brauchen, ne? Aber so richtig eine Idee, in welchem Chassis jetzt welche CPU mit welcher TDP verpflanzt wird, hat man jetzt ja aktuell auch wieder nicht.
Ja, also es gibt sozusagen keine der SKU zugewiesene TDP per se, weil die halt immer vom Thermal Envelope, vom Chassis, vom Kühlsystem abhängig ist. Aber was ich sagen kann ist, also was uns gesagt wurde, ist, dass man die schon, wenn man will, in einem entsprechenden PC-Gehäuse, wir reden da nicht mehr von Notebooks, schon auch bis 100 Watt hochtreiben kann. Mhm. Also wenn ich entsprechendes großes Kühlsystem habe und wir reden dann aber auch halt von einem kleinen Desktop-PC und nicht von einem Notebook und ich will da Sustained 5 GHz abrufen und alles auf maximalen Anschlag, also bei 100 Watt ungefähr ist dann irgendwann mal
Schluss. Mehr geht dann halt einfach nicht.
Das wurde uns gesagt.
Ja, und ich glaube, so 70 Watt plus war ja auch das, was man am Anfang bei den ersten Elite Designs Gen 1 an der Steckdose ablesen konnte, sag ich mal, weil es da ja keine Möglichkeit gab, über irgendwelche APIs der Prozessor hat einfach nicht verraten, was er aufnimmt.
Ja, genau.
Ja. 5 GHz hast du gerade genannt. Dann lass uns doch mal noch einmal zu dem einen Elite Extreme kommen. Der hat wie der größte Elite eben 12 Prime und 6 Performance-Kerne. Der andere hat ja nur 6 Prime und 6 Performance-Kerne. Wobei das ist immer die dritte Generation Orion. Die haben dann wahrscheinlich mehr Cache und die Möglichkeit, höher zu takten.
Also sie geben beiden Clustern 12. Also genau, die L1-Caches sind größer bei den Prime-Kernen. Ich meine 192 KB, aber vom L2-Cache geben sie immer pro Cluster, also pro Prime und pro Performance-Cluster 12 Megabyte. Das ist dann auch gleich. Und letztes Jahr haben sie ja quasi nur, oder vorletztes Jahr muss man ja sagen, zumindest auf die Ankündigung bezogen, die 12 Kerne in 3 Cluster A4 Performance Kerne unterteilt und jetzt unterteilen sie immer in 6 Prime und 6 Performance und dann halt bei den 18 Kernen sind es dann 6 Prime plus 6 Prime plus 6 Performance. Mhm. Und Prime gab es ja quasi nicht vorher, also man rundet das Paket eher nach oben halt noch so ein bisschen ab. Mhm. Und wobei, das ist natürlich auch wieder so eine Auslegungssache, was ist jetzt ein Performance-Kern, was ist ein Prime-Kern? Ich meine, bei Apple sind die Efficiency-Cores, die heißen zwar E-Kerne, aber sind schon auf dem Niveau, was andere wiederum als Performance-Kern bezeichnen. Ne? Also wahrscheinlich würde Qualcomm die Performance-Kerne von Apple dann auch als Prime-Kerne bezeichnen. Also das ist halt immer so ein bisschen Marketing auch.
Es sieht auf jeden Fall, also ich verlinke in den Shownotes auch deine ganzen Beiträge. Du hast ja zu beiden Plattformen jeweils 2 gemacht. Der eine widmet sich ja auch nochmal ganz explizit dem, was sie schon erzählt haben, wo sie sich gegenüber Intel und AMD sehen, bevor du dann selber möglicherweise die Chance hattest oder gehabt haben wirst, da nochmal selber ein bisschen drauf zu gucken.
Also am 29.
wirst du die Chance gehabt haben.
Können die CB-Leser auch nochmal einen Benchmark-Artikel zum X2 Extreme Elite, andersrum Elite Extreme bei uns erwarten.
Ja. Und zurück zum Datenblatt, von oben nach unten, so wie es in deinem Bericht drin steht, ja, es ist deutlich erwachsener, würde ich sagen. Die Fähigkeiten von A bis Z. Es ist und bleibt, und es ist halt dann eigentlich auch wieder so langweilig, das zu sagen, ne? Es ist und bleibt halt eine Frage der Windows 11 von ARM. Akzeptanz. Ja. Letztes Mal, also wie schwer das ist, haben wir ja letztes Mal wieder gesehen. Ne? Sie kommen da halt wirklich die Plattform als solche hat es so schwer, aus der Ecke rauszukommen, wo man ihr, oder in die Ecke zu kommen, wo man ihr zugesteht, dass sie einfach für den Alltag alles leistet, aber eben dann doch nicht alles kann, weil es nicht geht, nämlich zum Beispiel in Spiele wiedergeben. Und ja, ich glaube, da haben sie sich letztes Mal auch wieder Microsoft getrieben, keinen Gefallen getan mit diesen Kompatibilitätslisten teilweise. Und das ist dann, was war das, Upscaling gab für, das war doch keine Arme, nein, da hatten sie doch auch als Copilot Plus Feature war das doch angekündigt, oder? Upscale, also
ja.
Wenigstens, aber für was denn? Und also lasst es doch bitte, macht doch bitte einen Fokus auf wirklich lang anhaltende, dünne Arbeitsnotebooks.
Mussten wir mal etwas scherzen unter den Kollegen, dass er dann, vielleicht kommt er dann jetzt auch im nächsten Jahr erstmal das Copilot PC 2 Siegel und das setzt dann eine 80 Tops NPU voraus vielleicht oder sowas. Und dann,
ja gut.
Musst du mal gucken. Also ich meine, das ist 80 Tops, ist schon eine ziemliche Ansage. Ja. Bei, was haben wir sonst, bei Intel 48 glaube ich maximal. Oder war das, und
also ja, ich meine, alle anderen sind ja schon. Und AMD hat ja diesen einen Strix mit 50, glaube ich, ne? Oder Strix Silverts generell, aber ja, das ist schon mehr als was man sonst so gewöhnt ist. Und
also 80 ist schon mehr als 50, aber was man dann damit machen wird, ist. Ja, wir werden sehen. Also ich bin gespannt, also mal gucken, was. Ich hoffe, dass das jetzt nicht dann wirklich Ende zweite Jahres, also erste Jahreshälfte 26 wird, sondern dass es dann doch ein bisschen schneller geht. Sonst ist halt wieder dieses Momentum auch so ein bisschen
einfach raus. Ja, sonst musst du jedes Mal wieder probieren, den Karren neu aus dem Dreck zu ziehen.
Ja.
Man muss den schon irgendwie da über Wasser halten. Okay, kommen wir noch zu dem Produkt, was, Stichwort halten, man demnächst schon in Händen halten könnte. Wenn man ein Android-Smartphone eines Herstellers kauft, der eben noch Snapdragon-SoCs einsetzt, nämlich den Snapdragon 8 Elite Gen 5. Der jetzt ja nicht 1:1 der X2 Elite ist, aber er eben über die Architektur schon viel gemeinsam hat. Er hat nämlich auch diese Prime- und die Performance-Kerne und das sind dann auch exakt die gleichen Kerne, ja?
Also, ich gehe davon aus, dass wir sehr viel Mikroarchitektur-Parallelitäten da drin sehen, aber bei den Caches auf jeden Fall nicht, weil das wird auch Die-Area-mäßig Overkill im Smartphone. Also wir haben da jetzt nicht 12 Megabyte L2.
Ja, schon. Du hast ja auch Fotos gemacht von dem Elite Extreme und da sieht man natürlich, das hat im Smartphone jetzt eher keinen Platz. Ja.
Ja, genau. Also der ist auch physisch sozusagen viel zu groß fürs Smartphone. Und es sind ja dann auch nur zwei Prime-Kerne und nicht bis 12 und sowas. Also es ist schon dieselbe Technologie, aber schon in gewissen Bereichen halt runter skaliert und auch beim Takt etwas weniger. Wobei man muss ja schon sagen, 4,6 Gigahertz im Smartphone sind halt schon, schon ganz schön viel. Und wir hatten ja zuletzt 4,3 im letzten Jahr und jetzt auch gesehen wiederum 4,2, meine ich, bei Apple und bei MediaTek. Also wir sind definitiv in dieser 4 GHz Plus Ära angekommen für Smartphones und sind da halt CPU zugewinnen, eine Sache, aber dann haben sie ja da auch einmal quer durch die Bank mit neuerer GPU-Generation, neuerem Modem, neuem Bildprozessor, auch nochmal leistungsfähigere NPU, wobei sie ja bei Smartphone-Chips nie die Tops nennen. Die sind ja komischerweise immer nur unter Windows wichtig, aber nicht unter Android. aber sie haben auf jeden Fall die Anzahl der Beschleuniger in der NPU.
Aber nennt die Apple? Ja ich glaube, die machen doch da auch keine Angaben zu, oder?
Die
sagen ja immer nur, dass sie 16 Neural Engine Cores haben oder so. Ne? Aber ich habe nämlich neulich auch nochmal, als ich über die SoCs gesprochen oder geschrieben habe, gesucht und habe da auch nichts gefunden. Ja.
Ja,
es ist da ist es ja nur wichtig, dass es funktioniert, was es im Smartphone tut. Ein PC, wo man keine Anwendung dafür hat oder es sehr schwer fällt, da werden die Tops nur so rausgehauen im Marketing.
Ich meine, auf CPU-Seite hat man ja jetzt die große Neuerung, die allerdings nicht so Teil der Keynote war, weil man ja auf so einem Event wie dem Snapdragon Summit ja, dann doch nicht so während der Keynote drüber spricht oder vielleicht auch sprechen will. Also man hat ja jetzt auch hier ARM V9-Architektur, also die neueste Befehlssatzarchitektur von ARM übernommen. Vielleicht, also nicht die allerneueste, aber zumindest die V9. Und das bedeutet, dass man da jetzt halt auch diese SME-Instruktion auf der CPU, also gewisse AI-Workloads auf der CPU machen kann. Ja, dadurch kriegt man halt auch dann in Benchmarks wie dem Geekbench auch einen Leistungsschub. Und jetzt hat man halt erstmals die gleiche beziehungsweise plus minus 1% höhere Single-Core-Leistung als Apple im A19 Pro. Und das hatten sie halt noch nie. Wobei Qualcomm braucht dafür halt 4,6 GHz und Apple nur 4,2. Also bei IPC sind sie theoretisch immer noch etwas hinten dran, aber rein vom Endergebnis sind sie jetzt auf Apple Single-Core-Niveau. Und Multicore sind sie ja total weit entfernt, weil sie halt mehr
Ja, das
Kerne
hattest du ja
haben
neulich
und
schon vorausgesagt, dass das
ja.
wohl nicht anders ausgehen wird, auch dieses Jahr wieder. Ja.
Ja. Und GPU-seitig waren sie ja sowieso schon wirklich sehr weit vorne mit großem Abstand zu allen anderen. Und Apple hat jetzt ja mit der großen, ich meine, 6-Kern-GPU im
Ja.
A19 Pro deutliches Stück aufgeholt, aber jetzt ist halt dann wieder Qualcomm mit dem neuen Modell dann wieder 25% davongezogen und hat sozusagen den alten Abstand wieder hergestellt. Und ja, also es ist schon, ich konnte ja Benchmarks machen, die sind ja auch schon
Ja.
online auf Computerbase und so, mit einem Referenzgerät von Qualcomm. Ich habe dir jetzt
Das
noch
war
keine
auch ein 16
Gelegenheit,
Zoll
die neue.
Notebook, oder?
Nee, das ist so ein 6,8 Zoll. Ja, ein High-End,
Ja, man, du hast es ja
großes,
auch Fotos von
so,
gemacht. Das sieht schon aus wie ein
ja,
Smartphone.
also so,
Ja,
S
ja.
ja, so S25 Ultra Größe
Ja.
ungefähr so. Und ja, also der Claim, schnellster Smartphone-Prozessor, unabhängig davon, ob Android oder iOS, den sie da selbst herausgeben, der hat schon einen hohen Wahrheitsgehalt, sagen wir mal so.
Aber knappe Kiste, ne? Also zumindest Single
Bei
Core.
Single-Core knappe Kiste, ja, also. Ja, Single-Core-CPU ist, ja, ich sag mal so, da ist eigentlich eine Pattsituation, je nach Umgebungswärme und je nachdem, wie sich Geekbench gerade fühlt, vielleicht auch,
Und ob der
ist es mal
Kalender
plus minus
eine
ein
Stunde weiter
Prozent.
springt oder weiß der Geier was. Ja.
Ja.
Aber ja, Multicore, gut. Ist immer die Frage, wo man was braucht. Und auch da ist ja wieder das Thema natürlich AI, ne? In den ganzen Anwendungen halt, Foto-App und so weiter. Aber da fand ich auch noch eine ganz interessante Neuerung, dass ja jetzt die NPU, deren Tops nicht kommuniziert werden, aber direkt mit dem Bildprozessor kommunizieren kann, beziehungsweise auf dessen Rohdaten zugreifen. Das klang
Ja,
ja.
also das hatten sie schon letztes Jahr, muss ich, also steht auch
Oh,
so
das muss ich
im
überlesen
Artikel,
haben.
aber ja, also sie haben aber trotzdem im Bereich Bildprozessor ja jetzt die Neuerung, also sie können jetzt nicht mehr Megapixel oder sonst irgendwas als vorher, sie können jetzt auch nicht 16K oder irgend sowas, also 8K ist immer noch Schluss. Aber was sie jetzt ja haben, ist eine Hardware-Encoding für einen neuen Videocodec. Sie wollen ja jetzt so ein bisschen das ProRes von Apple angreifen mit dem Advanced Professional Video Codec, also APV. Das ist ein Codec, der ja vor allem aus Korea und da halt von Samsung-Entwicklern getrieben wird. Und sich so ein bisschen quasi im Android-Ökosystem als ProRes-Pendant etablieren soll. Und man verspricht sich da halt Lossless-Codierung und ungefähr 10% kleinere Dateien als ProRes. Das ist aber dann so ein intermediärer Codec, wie sie das nennen. Also der ist halt quasi zum Arbeiten mit den Dateien und Bearbeiten gedacht und jetzt nicht als finaler Ausgabe-Codec. Aber den unterstützen sie jetzt und das ist natürlich ein Nischenprodukt, aber ja, sie wollen halt auch so diese Pro-Features, sage ich mal. Das hat ja Apple schon ganz schlau gemacht, ne? Also mit iPhone ist meine professionelle Kamera, so dieses ganze Drumherum haben sie ja dann doch ein bisschen in die Creator-Welt so gebracht und da will halt auch jetzt Qualcomm bzw. Android was entgegensetzen.
Ja, klar, weil auch wenn es darum geht, dass irgendjemand eine externe SSD bewirbt und dass man sie irgendwo ran magneten kann und über USB-C, was ja beim
Ja.
Android seit Jahren gang und gäbe ist, dann ist es halt immer nur das iPhone Pro. was da herhalten muss, weil es das Gerät ist, was dann alle auch damit assoziieren. Ja, sonst auch die Plattform, ne? Erwachsener, schneller, auch wieder in Sachen Modem. Das ist natürlich auch ganz schön für Qualcomm, dass es da dann alles noch aus einer Hand gibt, während sich Apple ja da noch nicht vollständig, weil ja nur das R das eigene Modem hat und das 16E aber wahrscheinlich irgendwann verabschieden wird. Und da hat ja Qualcomm dann auch nochmal dran gedreht, höher, schneller, weiter.
Ja, also ich meine, sie haben halt schon immer ja, also nicht schon immer, aber fast schon immer auch diesen Ansatz des integrierten Modems. Das, also SoC ist halt wirklich eine komplette Plattform. Bei Apple ist das Modem ja extern ausgelagert. Ja. Da gibt es Gerüchte, dass das ja auch irgendwann in das SoC reinwandern soll. Aber bei Qualcomm ist es ja schon seit Jahren gang und gäbe. Und da ist es ja meistens so, dass sie dann ihre neue Modem-Generation, die sie natürlich auch einzeln anbieten, sei es jetzt für eine Firma wie Apple oder für vielleicht auch als Erweiterung für einen Intel-Notebook, kann ich ja auch ein Snapdragon-Modem für 5G dran machen über PCIe. Das haben sie ja im Frühjahr zum MWC vorgestellt, das neue Modem, was sie jetzt drin haben, das X85. Und ja, im SoC ist es dann meistens dann zum Ende des Jahres integriert und ist jetzt auch dieses Jahr der Fall. Das Einzige, was noch extern ist, ist dann WLAN, Bluetooth, Ultra-Wideband. Das ist dann auch bei Qualcomm ein separater Chip.
So, bei den Snapdragon X2 Elite und Elite Extreme hängt vieles an der Software, wird sich dann zeigen, wie sich es entwickelt. Ist sicherlich eine zähe Angelegenheit, auch wenn es dann irgendwann in die zweite Generation im ersten Halbjahr geht. Bei dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 sieht es anders aus. Ist es in deinen Augen eine neue Plattform, auf die man sich freuen kann, aber doch, auf die man sich freuen kann? Also gibt es für Samsung-Käufer definitiv wieder, sollte man sich den wieder wünschen im Vergleich zu einem Exynos?
Also das Paket sieht schon sehr rund aus. Was man jetzt im Forum ja auch bei uns gelesen hat, wo ich auch in gewissem Maße zustimme, ist natürlich schon so diese Frage, brauche ich jetzt noch mal mehr Leistung? Also ich meine, mein Snapdragon 8 Elite Smartphone ist ja auch, es ruckelt nicht, es hat Reserven ohne Ende. Und also das ist immer die Frage, braucht man das? Aber ich meine, Smartphones sind halt nun mal auf diesem jährlichen Rhythmus. Und das ist halt der natürliche Entwicklungszyklus von Technologie. Also wenn man halt immer so argumentieren würde, würden wir jetzt halt noch mit, weiß ich nicht was, rumhängen. Aber also die Hersteller sind heiß drauf. Also ich meine, die Liste ist ja sehr lang. Also während wir bei den Notebook-Chips jetzt Asus angeteasert bekommen haben, haben wir ja bei den Smartphones Asus, Honor, OnePlus, Oppo, Realme, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi. Ja. Also die haben ja alle schon gesagt, wir nehmen den Chip. Ne? Also das wird definitiv jedes High-End-Smartphone nächstes Jahr mit Android wird diesen Prozessor nutzen. Und Google war ja auch Gastsprecher in einer Keynote und da ging es dann so ein bisschen um Gemini und so weiter. Also ich meine, die haben zwar ihre eigenen Tensor-Prozessoren, aber auch Google, also softwareseitig, KI-seitig, auch die ganzen Google-AI-Sachen werden den Chip zu nutzen wissen. Also das Ökosystem ist da definitiv immer sofort ready, sage ich mal, für die nächste Generation, was vielleicht bei den Notebooks etwas länger braucht.
Vielleicht springe ich nochmal mit Frosch im Hals. Nochmal zum Anfang unseres Gesprächs, meinem Einstieg, dass Qualcomm halt auch sehr viel Marketing oder auch solche Veranstaltungen betreibt, um halt der Welt davon zu erzählen, was sie für tolle Hardware rausbringen. Google nutzt eigene Chips, das ein oder andere chinesische Unternehmen auch. Gut, Apple ist ein ganz anderes Lager, die sind da nie gewesen. Ne? Die hatten Intel und dann sich selber. Nee, wo waren die denn zwischendurch?
Naja, in Smartphones hatten sie anfangs tatsächlich ja noch Samsung. Ah. Aber sie waren halt schon immer ARM-basiert, die iPhones.
Ist es the way to go für Qualcomm, zu zeigen, dass sie es drauf haben? Oder muss da auch irgendwann was anderes kommen, was ihnen natürlich insofern schwerfällt, als dass sie mit Android ein externes Betriebssystem haben, was sie nicht selbst entwickeln? Ja. Wie siehst du das? also es kann natürlich ewig so weiterlaufen, ne? Aber wir haben ja schon die.
Also du meinst, müssen sie sich quasi im Markt behaupten oder ist das so ein Selbstläufer? Oder wie meinst du? Ja. Also ich meine, die haben das ist deren, ich weiß nicht, das, was vielleicht früher die Intel-Hausmesse einmal im Jahr war, ist vielleicht so ein bisschen der Snapdragon Summit, wo alle einmal rauskommen, auch die Leute, die an der Westküste sitzen, bei Qualcomm in San Diego, können dann mal quasi aufs amerikanische Mallorca fliegen, so ein bisschen. Ja. Und das ist natürlich schon eine Riesenveranstaltung, also ich habe gehört, 380 Gäste gibt es hier. Die europäische Gruppe hat, glaube ich, um die paar 70, um knapp 80 Leute oder sowas, ist die europäische Gruppe. Also an Medien, jetzt nicht an PR und so weiter, aber und hier ist halt auch an vielen Stellen, das versuchen sie ja schon seit mehreren Jahren, der Name Qualcomm ist ja schon eher zweitrangig, es geht ja um Snapdragon und es ist ja der Snapdragon Summit und auch überall auf den Schildern und Aufstellern und Keynotes, Präsentationsleinwänden steht auch überall primär Snapdragon und nicht Qualcomm. In China haben sie ja mit das größte Markenbewusstsein und auch insgesamt deutlich über dem, was sie so in Europa und USA haben. Und es ist ein hart umkämpfter Markt. Man sieht es ja dann wiederum bei MediaTek, dass es nicht gerade einfach ist, da reinzukommen. Ja. Also ich meine, sie haben jetzt den Fuß in der Tür bei den Samsung High-End-Tablets. Mhm. Das wird wahrscheinlich Qualcomm jetzt auch nicht gerade gefallen.
Und bei Xiaomi also ist die T-Serie, ist das schon Mittelklasse?
In der T-Serie, genau, sind auch die großen Dimensities drin. Da sieht halt Qualcomm vielleicht dann schon auch einen gewissen Handlungsbedarf und Teil dessen sind dann auch solche Veranstaltungen.
Ja. Ich meinte das jetzt auch gar nicht auf die Veranstaltung bezogen, sondern generell, ne? Dass man halt wirklich, und da habe ich an MediaTek, das ist ein guter Punkt, dass du ihn nochmal gebracht hast, in dem Moment gar nicht gedacht. Also die eine ist, sie haben ja durchaus einen potenten Mitbewerber, der genau wie sie agiert, nämlich SoCs für, ich sag mal, Android-Smartphones und Tablets anbietet.
Ja.
Und das heißt, die Gefahr lauert ja nicht nur von OEMs, die sagen, wir machen jetzt unseren eigenen Chip, wie es jetzt Google gemacht hat oder Apple. MediaTek ist da ja durchaus am Kommen in den letzten Jahren gewesen. Und ja, aber du hast auch recht, auch da wieder, ne, was sie nicht kennt, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ist irgendwie auch verschrien für das billige Zeug, das langsame Zeug, das nicht so lang laufende Zeug. Aber ja, man muss sich da, also. Aber dann nochmal zurück zur Technik. Also ist dann die Rettung, dass man immer alles schneller wird oder was? Ich wollte ja quasi so von dir so den heiligen Gral hören, dass du sagst, wenn die also das machen, dann sind sie für 10 Jahre gesetzt.
Also Qualcomm ist ja, sag ich mal, all in bei AI sehr früh gewesen. Noch bevor das andere aufgegriffen haben, haben sie halt die ganze Plattform in Richtung AI optimiert. Und gerade da sind aktuell ja auch, denke ich mal, mit die größten Veränderungen an den Chip-Plattformen und an den Fähigkeiten zu merken. Ich meine, ja, es gibt immer die NPU, aber in einem Smartphone-SoC reden sie ja immer von dieser Heterogeneous AI-Plattform und es ist ja CPU, NPU, GPU, das sind ja alles Teile der AI-Engine, wie sie das dann auch bezeichnen. Und die ganze Industrie ist ja so darauf ausgerichtet, dass das halt noch mehr durch die Decke geht, als es eh schon geht. Da muss man natürlich auch wieder dann immer ein bisschen nach Markt unterscheiden. Es gibt Märkte, ich denke mal, der europäische Markt ist da vielleicht nicht ganz so offen, beziehungsweise hinkt etwas hinterher. Aber die machen das, es ist ja halt ein globales Produkt und vor allem halt auch ein chinesisches Produkt und ein amerikanisches Produkt. Und da ist der AI-Trend vielleicht auch weniger ein Trend, sondern schon mehr angekommen, einfach auch wirklich. Und deswegen, also alles andere als immer noch eine Schippe drauflegen, kommt da quasi nicht in Frage.
Ja. Aber auch nochmal ein guter Punkt, den du ansprichst. Im Smartphone funktioniert das nämlich auch, ne, dass man das irgendwie alles in allen einzelnen, die AI-Komponenten der einzelnen Funktionsblöcke nutzt, teilweise auch parallel. Was ja auch heute noch so ein kleiner einen zum Schmunzeln anregt, wenn ja dann Intel oder AMD immer ihre Plattform-Tops nennen und man weiß, dass aber unter Windows das halt völlig ausgeschlossen ist, dass das irgendwann mal in irgendeiner Anwendung alles zusammen an einem Strang zieht, sondern es halt einen eigentlich überhaupt nicht zu interessieren hat, was diese Plattform-Tops da bedeuten oder aussagen. Ja. Nikolas, wie geht's denn heute bei dir noch weiter? Ich gehe jetzt demnächst ins Bett. So schlimm ist es auch noch nicht. Ich mache noch den Podcast fertig, aber
ja, also heute ist ja der letzte Tag der Veranstaltung. Ich bin ja gerade vom Frühstück gekommen und jetzt gebe ich mir in 35 Minuten einen CEO-to-CEO-Chat und da besteht aus Cristiano Amon, das ist ja schon der Qualcomm-Präsident und CEO. Und mit ihm unterhält sich dann der Tarek Amin, das ist der CEO von Humane, das ist dieses saudi-arabische AI-Unternehmen, sage ich mal, das ja auch Teil von Stargate ist, und also Stargate UAE und damit dann auch OpenAI und Nvidia und wie sie alle heißen. Und die unterhalten sich jetzt eine halbe Stunde lang und da kann man dann zuhören. Das ist eine reine Zuhörsession, sage ich mal, ohne Q&A. Und dann gibt es nochmal einen Roundtable zum Thema Compute. Also Compute ist das für Notebooks, das alles, für die Briten und für die Deutschen, beziehungsweise zumindest für uns als Deutsche. Es sind tatsächlich nicht alle deutsche Kollegen dabei, auch wenn sie gerne dabei gewesen wären, aber da hat man dann doch nur limitierte Plätze und wir haben uns davon einen geschnappt. Und
mit dem Handtuch vorm Frühstück.
Ja, genau. Dann geht es noch ein bisschen um Automotive. Also Qualcomm ist ja auch im Automotive-Segment sehr breit aufgestellt. Orion 3 ist jetzt noch nicht für Automotive angekündigt, aber die Generation kommt ja auch in Autos. Und letztes Jahr war ja auch der Snapdragon Summit so ein bisschen Automotive fokussiert. Das ist dieses Mal nicht der Fall, aber trotzdem gibt es eine Medien-Session auch nochmal zum Thema Automotive. Es ist auch eine Mitarbeiterin von Qualcomm aus München da, aus dem Automotive-Bereich. Und ja, und dann ist auch heute Nachmittag so ab 3:30 dann ungefähr auch Schluss. Und dann gibt es auch eine Abschlussfeier und morgen Mittag setze ich mich ins Flugzeug. Und dann sage ich Hawaii Tschüss und freue mich vielleicht aufs nächste Jahr. Also ich meine, dieses Jahr war ja 10-jähriges Jubiläum Snapdragon Summit. Das ist schon dann rückwirkend betrachtet dann doch irgendwie krass, dass es jetzt schon 10 Jahre gibt. Es gibt es jetzt nicht 10 Jahre auf Hawaii, aber den Snapdragon Summit allgemein betrachtet gibt es jetzt schon seit 10 Jahren. Und ja, das war auch so ein bisschen bei der Eröffnungskeynote auch nochmal kurz Thema, dass ja, dass sie das jetzt halt das 10. Mal machen.
Und immer noch da sind.
und immer noch da sind. Und ich meine, ja, das ist deren Hauptevent des Jahres, aber die Show zieht ja dann auch direkt weiter, wahrscheinlich zur CES und dann zum MWC und dann zu Computex und dann zur IFA und dann auch wieder dann nach Hawaii nächstes Jahr. Also das Marketingbudget von Qualcomm scheint unerschöpflich zu sein. Mhm. Aber der Erfolg gibt ihnen bislang recht.
Sozusagen. Ja, und ich habe mir auch, wenn ich ja bei der NPU und der Anbindung an den ISP anscheinend unaufmerksam gelesen habe, habe mir das auch alles angeguckt und muss auch sagen, dass du da sehr interessante Sachen aus dem Event rausgezogen hast, inklusive erster eigener Eindrücke. Und ihr habt es ja mitbekommen, kommenden Montag, genau, Montag am 29.09.
Ja, also wir haben den großen X2 Elite Extreme in einem 16-Zoll-Referenzdesign von Qualcomm auch nochmal benchen können. So viel kann ich sagen. Die ersten Leistungseindrücke sind ja dann auch schon an einem Artikel zu entnehmen. Ansonsten kommt da dann noch so das übliche Cinebench, Geekbench, 3D Mark. Aber die Werte, die wir da gemessen haben, kann ich
jetzt noch nicht verraten. Und wirst du Watt gemessen haben?
Nein.
So, und damit sind wir am Ende, Nikolas. Ja, es bleibt spannend. Also ich habe ja vor gut einem Jahr mich ja schon über dieses Snapdragon X Elite und Plus Minus Plattform Windows on ARM gefreut. Ich bin auch wieder gespannt auf die nächste, aber ich sehe es auch wie du, ne? Dann ist dann Ende erstes Halbjahr wird dann muss selbst ich mich eigentlich schon wieder daran erinnern, was denn vor 2 Jahren gewesen ist.
Also, ja, also, oh, ja. Ich meine, Qualcomm muss jetzt da auch einfach am Ball bleiben. Es ist ja nicht mit einer Generation getan. Es ist wahrscheinlich auch nicht mit 2 Generationen getan und vielleicht sogar noch nicht mal mit 3. Aber ich will nicht sagen, Kleinvieh macht auch Mist, aber das ist halt einfach ein Umfeld mit primär Intel und dann halt noch ein bisschen AMD und Qualcomm. Apple klammere ich jetzt mal aus, weil die sind ja jetzt nicht unbedingt Teil des Windows-Systems. Und Qualcomm muss einfach am Ball bleiben und alle vielleicht 18 Monate mit einer neuen Generation nachlegen und ein Stückchen vom Kuchen sich immer weiter abbeißen.
Und Microsoft sozusagen treten. Und letztendlich wartet da ja auch noch Nvidia. Wir gehen ja eigentlich noch davon aus, dass da auch was mit ARM kommt. Jetzt seit letzter Woche ist man sich da vielleicht oder nicht mehr ganz so sicher. Aber der Kuchen global wächst wahrscheinlich noch ein Stückchen, aber es werden noch immer mehr Player und mit Nvidia steht da dann theoretisch auch noch ein ziemlich großer dran, den dann plötzlich auch schon wieder alle kennen und auch aus dem Segment. Insofern, ich bin gespannt auf den Snapdragon 8 Elite im Smartphone, aber ich muss ganz ehrlich sagen, noch gespannter bin ich auf die X2-Generation dann im Notebook. Und danke dir, dass du direkt nach dem Frühstück vor dem CEO-Chat noch einmal aufs Hotelzimmer gegangen bist.
Ja, und gerne. Wir
darüber sprechen konnten. Ich wünsche dir einen schönen letzten Tag auf dem Summit und dann eine angenehme Rückreise. Wir sehen uns in Berlin.
Dankeschön, Jan.
Bleib gesund und ihr natürlich auch. Ciao.
Danke. Ciao, ciao.